Es ist für mich eine Vorrecht, hier zu sein. Ich bin Amerikaner, das werdet ihr sehr bald merken. Ich versuche mein Bestes zu tun, auch ein bisschen Deutsch mit euch zu reden. Ich bin schon 25 Jahre hier in Deutschland. Ich bin eigentlich in Heidelberg geboren. Ich bin ein echter Halbblut. Meine Mutter ist geborene Schmidt aus Mannheim. Haben wir Leute hier aus Mannheim? Nee? Na, passt schon. Ich wohne jetzt seit 25 Jahren tief in Bayern, Südostbayern. Und ich versuche noch nicht einmal Bayern zu sprechen. Ich bin froh, wenn ich überhaupt was verstehe in Bayern. Also hier geht es mir schon einiges besser. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ich möchte ganz kurz, bevor ich hineingehe in das, was ich meine, dass der Herr möchte, dass ich sage, ich möchte nur ganz kurz wieder auf den Büchertisch hinweisen. Das IBL, Internationale Bibellehrdienst, ist den deutschen Zweig des Dienstes von Derek Prince. Derek Prince ist ein Bibellehrer, der hat gedient über 60 Jahre lang dem Leib Christi in fast jeder Denomination, sei es katholisch, evangelisch, orthodox oder was weiß ich, oder jüdisch sogar, hat überall in der ganzen Welt gedient. Und das, was wir tun, ist, seine Lehrmaterial ins Deutsche zu übersetzen und das hier in deutschsprachige Europa zugänglich zu machen. Wenn ihr Dereks Material kennt, schaut euch das an, vielleicht habt ihr schon alles. Aber wenn es eine oder andere Sache gibt, bitte bedient euch. Eine Sache, was uns wichtig ist, ihr werdet sehen, wir haben einen Tisch voller Karten. Die sind sogenannte Proklamationskarten. Das ist nicht nur einen schönen Wunsch und wir beten um eine schnelle Genesung oder was weiß ich, sondern die sind geistliche Waffen. Die sind Proklamationen des Wortes Gottes. Und so wie Derek es sagt, er sagte, er kennt nichts, was effektiver ist, die Kraft Gottes in unseren Alltag freizusetzen, als Gottes Wort zu proklamieren. Die Schrift sagt uns ja, das ist die Zuversicht, dass wir an ihm haben, wenn wir beten, gemäß seines Willens, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir auch, dass wir das erhalten, wofür wir beten. Und diese Proklamationskarten ist eine Art und Weise, die wir gefunden haben, als sehr effektiv Gottes Wort in unseren Alltag praktisch auszusprechen. Also die sind sehr starke Dinge, die sind nicht teuer, 50 Cent das Stück, für vier Stück für 1,75. Also bedient euch. Ich möchte keine mit nach Hause nehmen. Also ich sage euch sehr ganz, ganz ehrlich, wenn es nach der Veranstaltung noch welche übrig sind, dann bitte nehmt sie mit. Gebrauche sie. Es geht mir heute nicht darum, Geld zu verdienen mit diesen Büchern, obwohl wir haben nichts dagegen, wenn Einnahmen kommen. Ja, wir sind ja alle Geschäftsleute. Aber in erster Linie möchte ich ein Mann des Königreiches sein. Darf ich du sagen? Dankeschön, das macht es für mich sehr viel leichter. Wenn du was siehst, der für dich nützlich ist oder für deinen Dienst, dann nimm es mit. Am liebsten ist diesen Tisch leer, wenn ich gehe. Wenn wir ein bisschen was an Einnahmen haben, ist das gut, aber deswegen sind sie nicht hier. Okay, preis dem Herrn. Was wir auch haben und worauf ich sehr, sehr stolz, das ist ein Wort, das ein Christ gar nicht in den Mund nehmen kann. Aber ich freue mich absolut über diese zwei CDs, die wir haben. Das ist meine Familie und noch ein paar andere Leute dazu. Das sind Lieder, die Gott geschenkt hat, die preis dem Herrn auch eine gute Wirkung gehabt haben. Wir haben wunderbare Zeugnisse gehört. Es ist nicht unbedingt das Professionellste, aber es ist passabel, man kann es hören. Und wenn man gebetet, wenn man die Augen zuschließt, dann kann man auch die Gegenwart des Herrn spüren. Und wenn man hört, was da gesagt wird, dann kann man auch unseren Herz spüren und was wir beten, auch ein Stück Gottes Herz. Das soll ein Segen sein. Also, preis dem Herrn, soweit. Jetzt kommen wir zu dem, was wirklich hoffentlich auf Gottes Herz ist. Ich bete eigentlich schon seit langer Zeit für diesen Treffen. Die Geschäftsleute sind für mich die haben einen ganz besonderen Platz in meinem Leben. Und das möchte ich gerne kurz erzählen. Ich bin Systemanalytiker. Ich bin Geschäftsführer. Ich bin Firmeninhaber. Ich bin Vater von 6 Kindern. Ich bin Pastor. Und als ich noch viel, viel jünger war, als ich heute bin, war ich ziemlich erfolgreich in meinem Beruf als Systemanalytiker. Ich hatte alles, was ein Mensch in meinem Alter damals sich wünschen konnte. Ich wohnte in Kalifornien, wohnte am Strand, ich war braun, ich war schön damals. Ich war jung und stark und das Leben war toll. Aber mir fehlte irgendetwas. Und mit der Zeit liefen einige Dinge schief. Ich habe meine Arbeit verloren. Ich habe da ein bisschen Fotografie gemacht, ein bisschen Werbung und so weiter. Aber das war alles nicht, es fehlte mir irgendetwas. Ich habe 4 andere Geschwister und alle von diesen sind in der Zwischenzeit zum Glauben gekommen. Und die haben versucht, mich zu überreden, die haben versucht, mir zu erklären, dass Jesus gestorben ist für meine Schuld, der ist auferstanden von den Toten, du kannst ihn wirklich persönlich kennen und das Ganze. Aber ich wusste immer besser Bescheid. Ich konnte sie immer ausreden, ich hatte meine Argumente, ich kannte das Ganze, ich war so ein bisschen esoterik, östreligiös so angelangt in der Zeit. Und sie konnten gegen meine Rede nicht ankommen, irgendwie. Aber ich bin zu der Punkt gekommen, wo es bei mir selber nicht weiter ging. Ich besuchte meine Schwester in New York City und sie war meine ältere Schwester und ich habe sie sehr respektiert. Und sie erzählte mir auch von dieser wunderbaren persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Sie erzählte mir von Wunder, von Heilungen, und sie strahlte irgendwie. Sie strahlte auf eine Art und Weise, die ich nicht erklären konnte. Und ich respektierte meine Schwester. Sie war intelligenter als ich. Sie war besser als ich in der Schule. Sie hat wirklich was drauf gehabt. Meine kleineren Geschwister, ihr wisst, wer hat kleinere Geschwister? Also ihr versteht mich. Also, aber diese, meine Schwester, die habe ich wirklich respektiert. Da war irgendetwas da. Und als ich im Bett lag an dem Abend, sagte ich ganz, ganz innig in mir, okay, Jesus, ich glaube, ich entscheide mich, so wie meine Schwester sagte, ich entscheide mich zu glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich lade dich in meinem Herzen hinein. Das ist alles, was ich sagte. Und da strömte über mir eine Kraft, als ob ich meinen Finger in der Steckdose gesteckt habe. Meine Bruder besuchte zur gleichen Zeit und wir waren in demselben Zimmer. Und diese Kraft, das war so stark, ich habe meinen Bruder an der Hand genommen und ihm so festgehalten, er sagte mir später, seine Hand ist fast gebrochen. Aber ich packte ihn so fest, ich hatte keine Ahnung, was mit mir los war. Aber ich wusste, er wusste mehr Bescheid. Also wenn ich irgendwo gehe, dann wollte ich ihn mit dabei haben, dass er mir das erklärt alles. Wir sind ja nirgendwo hingegangen, aber was in mir geschah, war eine absolute radikale Veränderung. In dem Augenblick wusste ich, Jesus lebt. Jesus Christus ist nicht nur eine Figur in der Geschichte. Jesus lebt und er lebt in mir. Es war völlig anders in mir von dem Augenblick an. Am nächsten Tag ging ich zum ersten Mal in meinem Leben in eine Gemeinde. Ich war schon mal in der Militärkaplan, in Chapel dort, das ist ziemlich trocken. Ich meine, es war nicht richtig Kirche oder Gemeinde, darf man nicht sagen eigentlich. Es war, aber für mich, Es war langweilig, es hat mich nicht angesprochen, es war nichts für mich. Das hat keine Bedeutung gehabt für mich damals. Jetzt schon. Und als wir in diese Gemeinde gingen, da waren Menschen drinne, mit denen ich in meinem normalen Leben nie was mit zu tun gehabt hätte. Und ich habe in mir gesagt, Mensch Gott, du hast ein komisches Volk. Und ich hörte, wie Gott gelacht hat. Und er hat gesagt, ja, das sind meine Kinder. Und diese echte Liebe, so diese humorvolle, aber so allumfassende Liebe Gottes für seine Kinder hat mich gepackt. Ich war von dem Augenblick an in ihm verliebt. Und ich bin immer noch in ihm verliebt. Halleluja. Ganz kurz danach, ich meine, ihr habt vielleicht schon verstanden, ich hatte überhaupt keinen christlichen Hintergrund. Ich kannte nichts. Ich wusste nicht, dass die Baptisten nichts am Hut hatten mit den Methodisten. Ich habe nicht gewusst, dass die Protestanten nichts am Hut hatten mit den Katholiken. Wusste ich alles nicht. Ich wusste nur, Mensch, es gibt Leute da draußen, die meinen Jesus genauso kennen. Die sind zwar komisch, aber die sind meine Familie. Diese Bewusstsein hatte ich von dem Augenblick an. Ich war etwa 6 Monate alt im Herrn. Ich bin zurückgegangen nach Kalifornien, habe inzwischen sogar eine Arbeit gefunden wieder. Gott hat alles so wunderbar geführt. Vielleicht wisst ihr, wie es ist. Wenn du dem Herrn wirken lässt, dann läuft alles wie am Schnürchen. Und dann bin ich nach Anaheim, Kalifornien. Ich war in einem Chapter-Treffen. So wie dieses. Und da sprach eine, so wie ich jetzt spreche. Und hinter mir sagte jemand, Dan, go to Europe. Dan, geh nach Europa. Und ich drehte mich um und da war keine da. Und da kam so ein kribbeliges Gefühl über mir. Vielleicht kennt ihr, wie das ist, wenn der Geist Gottes auf dich kommt. Und ich konnte stundenlang nicht reden. Ich konnte den Schlusslied nicht mitsingen. Stundenlang, ich bin stumm nach Hause gefahren. Ich habe meinen Pastor darüber erzählt am nächsten Tag und er sagte, naja, wenn das Gott war, wird er es bestätigen. Und er hat es bestätigt. Er hat gesagt, gib alles, was du hast, weg. Ich hatte einen Haushalt, ich hatte schöne Sachen, hatte ein Auto, aber er sagte mir, gib alles weg. Und ich verschenkte einen Stück nach dem anderen. Und meine Freude wuchs mit jedem Geschenk, den ich machte, bis ich gar nichts hatte, außer meinen Aktenkoffer, eine Kamera, einen anderen Kleiderkoffer und meine Gitarre. Ich habe mein Auto umgetauscht für einen Einwegflugticket nach Deutschland. Und ich bin hergekommen. Ich habe nur eins gesagt. Ich habe gesagt, Herr, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Aber lass mich doch landen, wo ich als Gebetserhörung ankomme. Und daran werde ich wissen, dass dein Wille für mich ist. So bin ich gekommen zu meiner Schwester. Sie wohnte in Fürth damals. Das war unser Welthauptquartier. Meine Familie war zerstreut über die ganze Welt, aber meine Schwester war hier. Ich war nur 2 Tage in Deutschland, als mein Bruder mich abholte und er nahm mich nach Starnberg, am Starnberger See in Bayern, südlich von München. Meine Frau hat mir die Tür aufgetan, damals war sie noch nicht meine Frau. Und ich habe mit dem Chef gesprochen und er sagte, ja, was kannst du denn tun? Ich meine, ich war aus Kalifornien, ich war ein junger Christ, ich habe keine Ahnung gehabt, wie ein Christ aussehen sollte. Ich hatte so noch Hawaii-Shirts, die waren offen bis hierher, braun gebrannt, Vollbart, so lange Haare und so eine riesige goldene Kreuz. Und da kam ich angetanzt. Cool. Ich war so cool. Ich meine, und ich bin angekommen und diese Mission, diese armen Missionare, die waren alle aus, auf jeden Fall, ich war für sie ein schwieriger Fall. ich habe mit dem Boss gesprochen. Er hat gesagt, ja, was kannst du denn tun überhaupt? Und ich sage, ja, ich kenne mich da mit Computern aus. Und dann ist er so ein bisschen blass geworden. Er hat gesagt, wir beten schon seit über einem Jahr, dass Gott uns jemanden schickt mit genau diesen Fähigkeiten. Also er hat mich richtig verkleidet und ein bisschen so in Ordnung gebracht und hat mich dann an den Computer gesetzt. Und so ging es weiter. Dann haben wir in Osteuropa gearbeitet eine ganze Zeit lang und preis dem Herrn. Und jetzt sind wir schon über 25 Jahre da. Was ich aber sagen möchte, vielleicht bist du heute Abend hier und du kennst diesen Jesus noch nicht. Oder vielleicht bist du hier und du hast ihn einmal gekannt und deine Liebe zu ihm ist kalt geworden. Viele haben mir gesagt, Dan, wart nur ein paar Jahre, dann wirst du abkühlen, dann wirst du wieder normal. Aber ich sage dir, das ist nicht geschehen. Meine Liebe zu ihm ist tiefer und feuriger heute als damals. Es ist nicht weniger geworden, es ist gewachsen. Und wenn du hier bist und du merkst, diese Liebe ist kalt geworden, dann möchte ich dich einladen, jetzt die Möglichkeit wahrzunehmen und dich nochmal diesen Herrn Jesus hinzugeben. Es ist nie seine Schuld, wenn es abkühlt. Und manchmal ist es auch gar nicht deine Schuld, dass es abkühlt. Die Situationen in unserem Leben, die schwanken, die gehen rauf und runter. Es geben Saisons in unserem Leben. Es gibt mal einen Winter, bevor es wieder einen Frühling gibt. Aber wenn du entweder Jesus nicht kennst oder du willst deine Beziehung zu ihm erneuern, dann möchte ich dich dazu einladen, dass du mit mir ein Gebet sprichst. Einfach so. Keiner ist blamiert, keiner schaut auf dich und sagt, aha, aha, ich wusste es. Keiner macht das hier. Lass uns einfach einen einfachen Gebet miteinander sprechen. Benutze die Möglichkeit, wenn du es brauchst. Und sonst benutze die Möglichkeit, einfach in dir zu gehen und sagen, Herr, oh, lass das jetzt eine echte Erneuerung sein für viele. Okay? So, ich werde ein kurzes Gebet sprechen und ihr könnt meine Grammatik korrigieren und das auf richtiges Deutsch für euch sprechen. Okay? Herr Jesus Christus, ich möchte, dass du mein Herr wirst. Dass du Herr wirst über jeden Bereich meines Lebens. Komme und wohne in mir, Herr. Und lass dein Wille geschehen in mir, wie es auch im Himmel geschieht. Herr, meine Sünden tun mir leid. Ich möchte aufhören, meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich möchte deinen Weg gehen. Danke, Jesus, dass du mir dabei hilfst. Amen. Wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung gemacht zum ersten Mal, dann möchte ich dich bitten, dass du so einen Büchlein mitnimmst. Bitte geh nicht ohne. Es ist wichtig, wenn du Jesus annimmst, dass du jemandem Bescheid sagst, dass du einen Halt findest, dass du irgendeinen Punkt findest, dass du angekoppelt bist an diesen komischen Leib, diese komischen Christen. Und dass du mal den Herz Gottes kennenlernst, so Stück für Stück und nach. Also, mein Thema heute Abend, was auf dieser Einladung steht, heißt, versetze deine Berge, den Glauben im geschäftlichen Alltag effektiv einsetzen. Also, das seid ihr deswegen hier oder wegen des Essen? Ja. Wisst ihr, als Jesus gelehrt hat, was er gebracht hat, war so radikal, so revolutionär, so anders, als die jemals gehört haben. Die waren einfach verblüfft, die wüssten nicht, was sollen wir mit diesen tun. Amen. Es war manchmal unerklärlich, was Jesus gesagt hat. Und ich möchte ein paar von diesen Dingen miteinander anschauen. Und ich möchte versuchen, mit Gottes Hilfe ein paar Schlüsseln euch in der Hand geben, das euch ermöglicht, eure Berge zu versetzen. Ja, schauen wir mal, was ist es überhaupt in der Schrift mit Berge versetzen? Warum Berge versetzen? Bei so einem Treffen nimmt man eine Bibel mit? Wahrscheinlich nicht. Also dann müsst ihr mir vertrauen. Also die es haben, ihr sollt's nachschlagen. Alles soll geprüft werden. Egal wer hier oben steht. Also Matthäus 17, 15 bis 20 lese ich eine kurze Geschichte vor. Also Jesus kommt gerade von dem Berg runter, wo er sich verwandelt hat. Mose und Jesaja erschienen plötzlich, Petrus, Johannes und Jakobus. Was, Jakobus? Auf jeden Fall, sie waren drei. Elia war da, genau. Elia war da, Mose war da, Jesus war da. Und Petrus sagte sofort, oh Herr, toll, dass wir alle beisammen sind. Lass uns drei Hütten bauen. Wusste gar nicht, was er sagte. Auf jeden Fall, diese wunderbare Transformation haben sie mitgekriegt. Und dann kam der Wolke, kam der Stimme des Herrn und er sagt, hier ist mein geliebten Sohn, hört auf ihm. Und da sahen sie Jesus allein. Und Jesus sagte sie, erzähle niemanden davon, bis ich wieder auferstanden bin. Haben sie auch nicht kapiert. Auf jeden Fall, sie kommen runter von diesem Berg. Und in Vers 15, da heißt es, und als sie zum Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden, als ob die Jünger das alles so einfach hätte lösen sollen? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringe mir hier. Und Jesus bedrohte ihn und der böse Geist fuhr aus von ihm. Und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Radikal. Radikal. Was für eine Gegenüberstellung. Was könnte kleiner als ein Senfkorn sein? Was könnte riesiger und unbeweglicher als ein Berg? Und doch sagt Jesus, wenn du nur so viel Glauben hättest wie diesen kleinen Senfkorn, dann wäre es ja kein Problem für euch, diesen Berg zu versetzen. Erstaunlich. Allein in diesem Vergleich sollen wir anfangen zu spüren, zu erkennen, die Macht und die Kraft der Glaube. Aber was ist diese Glaube? Was ist das? Wir stehen genauso verblüfft da, wie sie damals dort gestanden sind. Aber ich preise den Herrn, dass er uns Antwort gibt in sein Wort. Er hilft uns, solche Sachen zu verstehen. Lass uns Matthäus 21 mal aufschlagen. Oder ihr wartet, während ich das aufschlage. Also ich lese dann die Verse 18 bis 22. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte es ihn. Und er sah einen Feigenbaum an den Wege, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, hebt dich und werft dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Boah. Gehen wir raus und holen uns ein paar Berge her. Das will ich jetzt ausprobieren, ob das wirklich so geht. Ich möchte den Parallel zur Stelle in Markus mal betrachten. Denn es ist offensichtlich irgendwas dran, was wir noch nicht kapieren, oder? Sonst werden wir schon einige Berge versetzt haben. Amen? Also, Herr, was ist? Was ist? Markus. Markus Kapitel 11 und ich lese die Verse 22 bis 25. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Das ist eine parallele Stelle, das ist dort, wo der Feigenbaum verdorrt wurde. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, heb dich und werf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euch euer Vater im Himmel auch vergebe eure Übertretungen. Aha, aha, also jetzt kommen wir die Sache näher. Jetzt geben ein paar Konditionen. Jetzt wird's mir ein bisschen klarer, was Gott hier meint, worauf er ist, was er will. Jesus geht immer tiefer, als wir meinen. Der hat immer das Gesamtbild vor Augen. Aber er offenbart es uns Stück für Stück. Jetzt geht es plötzlich um Vergeben. Jetzt, wenn ich jetzt zu ihm komme und ich irgendetwas von ihm will, habe ich Unvergeben noch in meinem Herzen? Habe ich irgendetwas gegen jemanden? Halte ich irgendeine Bitterkeit in mir? Dann sagt er mir, bring das zuerst in Ordnung, vergibt, dass ich dir vergeben kann. Nicht, dass er nicht vergeben will, er will gerne vergeben. Deswegen ist er ja gestorben. Er hat unsere Vergebung schon erkauft. Er will es nur austeilen. Aber er sagt, wenn du in deinem eigenen Herzen unvergeben festhältst, kann ich dir nicht vergeben. Das Einzige, was Gottes Fluss in unserem Leben blockieren kann, sind wir selbst. Unsere eigenen Übertretungen. Das ist das Einzige, was uns trennt von Gott. Trennt im Sinne von dem Fluss seines Geistes, nicht von seiner Liebe. Von seiner Liebe können wir uns nicht trennen. Niemand kann uns von seiner Liebe trennen. Und nichts in der Vergangenheit, nichts heute, nichts Zukünftiges, nichts im Himmel, nichts auf Erde, nichts unter der Erde. Noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das ist gute Nachricht, Leute. Auch du selbst kannst dich nicht trennen von der Liebe Gottes, denn du bist auch eine Kreatur, oder? Ist jemand hier, der nicht geschaffen ist? Gut, mindestens sind wir ehrlich an dem Punkt. Aber das stellt uns unter diese wunderbare Versprechen. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe, aber wohl von der Gemeinschaft mit ihm, diese lebendige Gemeinschaft. Da können wir uns trennen lassen durch unsere Sünde oder Sündhaftigkeit und insbesondere durch Unvergeben. Und wie viele von uns haben doch damit zu schaffen? Wie viele von uns haben Probleme, besonders mit anderen Christen? Wer hat hier irgendwann mal ein Problem gehabt mit einem anderen Christen? Eins, zwei, drei, nee, fast alle. Das, so ist es. Amen. Und alle beide meine Hände sind auch gleichzeitig hoch. So ist es halt. Aber er fordert uns heraus und er sagt, möchtest du Berge versetzen? Vergebe. Vergebe. Wenn du stehst und betest, vergebe, dass auch dein Vater im Himmel dir vergeben kann, deine Übertretungen. In jeder Situation, wo Jesus gegen irgendeine Hindernis kam, der seinen Zweck und seinen Ziel gehindert hat, hat er diesen Hindernis aus dem Weg geschaffen. Diese Hindernisse, die waren, es war einmal ein Feigenbaum, weil er Hunger hatte und der sagte mit seinen Blättern, hier bin ich, dann ging er und das war nur eine Lüge, nur eine Schatten, keinen Feigen. So hat er gesagt, okay, weg mit dir. Einen anderen Mal war diese Hindernis die Tatsache, dass der Wein ausging. Amen. Was hat er gemacht? Krüge voll Wasser in Wein verwandelt, dass das Party weitergehen konnte. Das war eine Hindernis. Und er hat das überwunden, indem er neue Wein geschaffen hat aus Wasser. War es eine Hindernis, dass er auf die andere Uferseite kam, wo er sein müsste, und er hatte kein Boot. Was hat er dann getan? Über das Wasser gegangen. Alles, was ihm gehindert hat, an sein Ziel anzukommen, hat er aus dem Weg gebracht. Er hat es versetzt. Er hat diese Berge versetzt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das sehen und erkennen. Es war nicht nur, weil er das wollte. Jesus war nicht launisch. Der hat nicht gesagt, naja, heute wird es mir Spaß machen, mal über das Tegernesseret zu spazieren. So ist es nicht gewesen. Er hat es nicht gemacht, weil er gesagt hat, naja, ich will noch mal eine Tasse Wein, ein Glas Wein, also ich mache jetzt neue Wein. So war das nicht. Er hat nicht gesagt, ja, ich habe Hunger, jetzt vermehre ich ein paar Brote und ein paar Fische. Er hat gesagt, die Tausende, die hier sind, die brauchen was zu essen. Das ist die Wille meines Vaters. Denn er sagte, ich tue nie was, außer das, was ich sehe, mein Vater tut. Er war dabei, in jedem Schritt, den er tat, die Wille seines Vaters zu erfüllen. Und alles, was sich gegen diesen Zweck gestellt hat, hat er aus dem Weg gebracht. Auf irgendeine Art und Weise. In Johannes 17 sendet Jesus seine Jünger aus. Er sagte, Vater, in der gleichen Art und Weise, wie du mich gesandt hast, sende ich ihnen. In der gleichen Weise. In Johannes 14, das will ich auch vorlesen, das ist eine absolute radikale Schriftstelle. Du liest solche Dinge und du meinst, kann das wirklich sein? Kann das wirklich sein? Hör diese Wörter mal an. Jesus spricht und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, das ist ein ziemlich breites Spektrum. Wer an mich glaubt. Er sagte nicht, ihr 12, die jetzt mit mir die 3,5 Jahre gegangen sind. Er sagt, wer an mich glaubt. Das heißt, jeder, der Jesus als Herr und Heiland aufgenommen hat. Amen. Das bedeutet, an ihm glauben. Und er sagt diese Wörter. Der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und dann fährt er fort und sagt, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, er wiederholt sich, was ihr mich bittet in meinem Namen, das werde ich tun. Erstaunliche Worte. Das heißt, das, was die Jünger gesehen haben, das Jesus tat, das, was wir lesen können, was Jesus tat, die Erwartung in uns soll sein, diese Werke werde ich tun. Und nicht nur diese Werke, sondern größere Werke soll ich tun, weil er ist zum Vater gegangen. Und ich darf bitten, was ich will, in seinem Namen, und er wird es tun. Und dadurch wird der Sohn verherrlicht und der Vater verherrlicht in dem Sohn. Jesus, der die Wahrheit, der Weg, der Wahrheit und das Leben ist, sagt, wahrlich, wahrlich. Jesus hätte das nie nötig gehabt. Aber der bestätigt diese Worte doppelt und dreifach. Er, der die Wahrheit ist, sagt, in der Tat, in der Wahrheit, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Im Geiste, ich weiß nicht, ob man das irgendwie abbilden kann, ist das eine festen Fels auf eine festen Fels auf eine festen Fels, der in Ewigkeit, Ewigkeit, Ewigkeit bleibt. Das ist eine unerschütterliche, ewige Tatsache, der reeller ist als diesen Raum, in dem wir sitzen. Der bleibt in alle Ewigkeit. Also Jesus spielt nicht mit uns, sondern er will was von uns. Versetze deine Berge. Warum spricht er immer von Berge? Warum spricht er immer davon, wenn du nur so viel oder so wenig Glauben hast, kannst du so viel erreichen? Wie oft sagen wir, oh, mein Glaube reicht nicht. Ich bin noch nicht so weit. Mein Glaube ist noch nicht groß genug. Ich meine, wenn ihr seid so wie ich bin, ist das eine Ausrede, die man häufig verwendet. Aber lass mich mal eine Frage stellen. Wie viel Glaube, meinst du, notwendig ist, um für alle Ewigkeit Sünde, der Tod und der Teufel zu besiegen? Ich meine, für alle Ewigkeit zu besiegen. Sünde, Tod und Teufel für immer besiegen. Wie viel Glaube ist da notwendig? Das war eine gute Antwort. Ich habe das gehört. Eine kleine Glaube an einen großen Gott. Ist gut. Aber ich möchte, dass es wirklich persönlich wird. Ich möchte, dass wir es wirklich mal begreifen. Dass wir endlich mal diese Ausrede aus der Welt schaffen. Nach diesem Abend, liebe Geschwister, könnt ihr diese Ausrede nie wieder verwenden. Das könnt ihr in die Aschentonne schmeißen und es wegwerfen. Wenn ich dich frage, glaubst du an Jesus? Hast du Jesus als dein Herr und Heiland aufgenommen? Wie viele würden das mit Ja beantworten? Darf ich mal sehen? Puh, ein heiliger Raum. Du hast damit Tod, die Sünde und der Teufel für alle Ewigkeit besiegt. Es ist versiegelt, es ist getan. Amen. Wie kannst du sagen, du hast nicht genug Glaube, um einen kleinen Berg zu versetzen? Amen. Das ist eine ganz andere Perspektive. Das ist eine radikale Gedanke. Das ist eine Herausforderung, wie Jesus das seinen Jüngern gegeben hat. Ja, wenn ihr nur so winzig kleinen Glauben hättet, dann hättet ihr ja diesen Sturm stillen können. Ihr hättet ja diese Dämonen austreiben können. Warum plagt ihr mich immer mit diesen Kleinigkeiten? Ist das nicht eine interessante Perspektive? Ich möchte euch noch eine Sache zeigen. Ich möchte das noch einmal befestigen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir die Aufgabe haben, Berge zu versetzen. Ich möchte, dass wir Jesaja schnell anschauen, Jesaja 40. Das ist Alten Testament. Jesaja 40. Und ich lese die Verse 3 bis 5. Es ruft eine Stimme in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden. Und alle Berge, was soll denn damit geschehen? Alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Also es soll eine Zeit kommen, hier ist es prophetisch vorausgesagt, eine Zeit, wo alle Hindernisse geebnet werden sollen, um was zu tun? Was hat es hier gesagt? Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Und jetzt lass uns mal Lukas aufschlagen. Lukas 3. Ich fand es interessant, als Gott mir das gezeigt hatte. Ich war so interessiert, wenn ich gelesen habe. Ich habe immer gedacht, warum so viel hier in diesem Kapitel. Warum ist die Zeit so ganz genau definiert? Es heißt, im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius. Das ist eine Zeit, die wir in der Geschichte festlegen können. Als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodias Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturien und der Landschaft Trachonites und Lysanias, Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiaphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben, soll ebener Weg werden und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Was im Alten Testament mit die Herrlichkeit Gottes beschrieben ist, ist hier für uns definiert, der Heiland Gottes werden sie sehen. Also jetzt stellt uns Gottes Wort dieses Konzept des Bergenversetzen in seine richtige Perspektive, auf dass wir es irgendwie begreifen können. Wenn ich in meine Berufung wandle, wenn ich dabei bin, meine Berufung in Gott zu erfüllen, meinen Teil daran zu tun, was das Bau des Reiches Gottes anbelangt, was das Verkündigen des Evangeliums anbelangt. Wenn ich dabei bin, das zu tun, dann habe ich nicht nur einen Recht, sondern ich habe Gottes Befehl, ebne den Bahn. Dieses Berg muss weg. Dieser Tal muss aufgefüllt werden. Das, was krumm ist, das muss eben werden, weil ich habe eine Botschaft und ich bin ein Botschafter Christi und ich bin auf diesen Autobahn. Ich brauche einen Autobahn, keinen Feldweg. Gott sagt, bau mir einen Autobahn und allen Fleisch wird sehen, Gottes Heiland. Das ist eine Perspektive, mit der ich was anfangen kann. Die Bibel sagt uns, du bittest und du bekommst es nicht. Warum? Weil du es nur verbraten willst auf deine eigene Gelüste. Deswegen bekommst du nicht, wofür du betest. Aber wenn du betest, gemäß Gottes Wort, gemäß deiner Berufung, dann kannst du Berge versetzen. Was sind die Berge? Jetzt, wo wir wissen, nicht nur ist es möglich, sondern es ist von uns erwartet, es ist von uns erwartet, es ist von dir erwartet, dass du die Werke Jesu tust und noch größere Werke. Mein Jesus lebt. Er lebt. Er ist auferstanden von den Toten und er lebt. Er hat was bewirkt in uns. Das Alte ist vergangen, irgendetwas ist neu geworden. Amen. Das ist kein Spiel, deswegen seid ihr auch hier als Chapter aktiv. Alles, was euch im Wege steht, alles, was versucht zu hindern, dass ihr das Evangelium herausbringt in die Welt, sind Berge, die ihr versetzen könnt. Was sind die Berge? Lasst uns mal ehrlich sein. Lasst uns die Dinge mal ins Auge fassen. Es gibt interne Berge, es gibt externe Berge. Und jetzt geht es darum, wie kann ich das effektiv umsetzen in meinem Leben, in meinem Alltag. Ob das geschäftlich ist, ob das privat ist, es gilt in jedem Bereich, in jeder Hinsicht. Die interne Berge, wie könnte man sie definieren? Ich würde sie so definieren. Eine ist die Anklage. Die Anklage ist ein Berg. Die Lügen des Feindes ist ein Berg. Ärger, Bitterkeit, Lust des Fleisches, Verlangen, die unkontrolliert sind, die zu Bindungen werden. Das Okkulte, das ganze Bereich von Satans Werk, das sind alle Berge. Das sind die internen Berge, die uns plagen. Es kann vielleicht sein, dass irgendjemand von außerhalb dich verflucht. Machen wir uns doch nichts vor. Wir haben Hexen in unserem Land. Wir haben Leute in unserem Land, die nichts anders tun, als Christen verfluchen. Versuchen, das Werk des Herrn zu hindern. Das ist ein Berg. Und dieses Berg gehört versetzt. Dieses Berg gehört gebrochen, versetzt, aus dem Weg geräumt. Das soll keine Hindernis sein. Ärger und Anklage und Bitterkeit und diesen ganzen Raum, das ist wirklich so ein Teufelskreis. Wenn es anfängt, ist es so schwer, das Ding aufzuhalten. Manchmal trägst du irgendetwas jahrelang mit. Manchmal ist es eine Sache von deiner Kindheit, dass du immer noch mit dir rumträgst. Diese Berge gehören versetzt. Die gehören aus dem Weg geräumt. Die brauchst du nicht. Die hindern die Erfüllung deines Berufungs. Externe Berge, das sind echte physische Situationen, die eine echte Hindernis sind. Vielleicht ist es ein echter Berg. Vielleicht ist das eine plötzliche Krankheit. Vielleicht ist das irgendeine Situation in deinem Leben, der scheint unbeweglich zu sein, aber das hindert. Du kommst einfach nicht weiter wegen dieser Sache. Das ist ein Berg. Was ich hoffe, euch als Schlüssel geben zu können, ist die Erkenntnis, dass Gott euch berufen hat, solche Berge zu versetzen. Dass ihr die Autorität, ihr habt den Mandat von Gott, das zu tun. Denn alles Fleisch soll sehen Gottes Heiland, die Herrlichkeit des Herrn. Wie bewegt man einen Berg? Diese Karten, das ist ein Schlüssel. Aber es fängt schon vorher an. Es sind schon ein paar ganz konkrete Schritte. Das erste ist, dass du Buße tust. Buße ist eine Sache, die Griechen haben eine Art, das zu verstehen, die Hebräer eine andere Art, das zu verstehen. Und um die Reichtum dieses Wort zu kapieren, müssen wir alle beide verstehen. Die Griechen sind sehr intellektuell veranlagt und das Wort Metanoim heißt es im Neuen Testament. Das heißt, seine Meinung zu ändern. Das ist Buße. Wir ändern unsere Meinung, unsere Denkweise. Wir sagen, ich denke hier falsch, ich habe das, jetzt ist mir klar geworden, ich ändere meine Meinung und jetzt denke ich so, wie du es sagst, Herr. Das ist eine Art von Buße. Die Hebräen, das hebräische Verständnis geht etwas weiter. Es ist eine bildliche Sprache und das Bild ist, du gehst auf eine Klippe zu. Im letzten Augenblick merkst du, dass du noch einen Schritt und da hast du nicht mehr unter die Füße. Du sagst, ups, hoppla, in der Richtung kann ich nicht mehr gehen. Ich drehe mich um und ich gehe in eine andere Richtung. Das ist ein sehr, sehr aktives Wort. Und wenn wir die beiden Dinge zusammenbringen, dann haben wir eine Ups-Reaktion. Wir haben eine Aha-Erlebnis. Oh, ich war doch falsch. Kann das sein, dass ich doch falsch war? Dass ich doch nicht recht hatte? Kaum zu glauben, aber Herr, ich gebe es zu. Ich stehe vor den Abgrund und ich sage, Herr, ich mache die Entscheidung, dass ich nicht mehr meinen Weg gehe. Ich drehe mich um und ich gehe jetzt ganz bewusst deinen Weg. Ich lasse meinen Weg hinter mir und mache eine bewusste Entscheidung und eine aktive Wende und ich gehe von nun an in eine andere Richtung. Du kannst hier eine Ewigkeit lang da stehen und deine Meinung ändern. Und du stehst immer noch vor dem Abgrund. Es ist nicht Buße, wenn du dich nicht umdrehst und in der andere Richtung gehst. Hier werdest du keine Berge versetzen. Hier fängst du an, Berge zu versetzen. Und dann vergebe. Vergebe, vergebe. Sind einfache Schritte, aber Geliebte, die sind so wichtig. Eine von die Sachen, was Derek wirklich als Pionier vorangeschritten ist, ist der ganze Dienst der Befreiung. Heilung und Befreiung. Befreiung von Dämonen, von dämonischen Mächten. Ein Christ kann nicht besessen sein von einem Dämon. Darf ich das vorweg ganz klar sagen? Und Derek hat es nie behauptet, dass ein Christ besessen sein kann von einem Dämon. Wenn du durch das Blut des Lammes erkauft bist, dann gehörst du Jesus. Amen. Aber du kannst Bereiche in deinem Leben haben, Bereiche der Sünde. Wenn du Römerbrief liest, dann siehst du, dass du der Sklave wirst, denen, den du gehorchst. Also es können Bereiche in deinem Leben gehen, wo Sünde noch da ist. Oder es kann eine Situation sein, wo ein Fluch auf dich liegt von deiner Vergangenheit. Es können solche Situationen geben, wo eine dämonische Macht einen Einfluss haben kann auf dein Leben. Und es muss gebrochen werden, muss rausgeschmissen werden. Und wir haben so oft erlebt, dass der Schlüssel, der Punkt, wo es hängt oft, ist gerade diesen Punkt des Nicht-Vergeben-Wollens. Und sobald die Vergebung gegeben wird, dann kommt die Befreiung, dann kommt die Heilung, dann wird dieses Berg versetzt. Es ist so wichtig. Buße, es fängt immer mit Buße an. Johannes hat es gepredigt, Jesus hat es gepredigt, das Erste, was du tun musst, tu Buße. Und dann vergebe. Und dann proklamiere Gottes Wort über die Situation und höre nicht auf. Ich bin gerade aus einer Phase gekommen. 3 Monate lang habe ich mit einer Härte gekämpft in einen anderen. Und ich musste mit einer Härte in mir auch kämpfen. Und ich fing einfach an, Buße zu tun. Ich fing einfach an zu vergeben. Jeden Tag, manchmal 20 Mal am Tag. Ich vergebe, Herr. Nein, ich vergebe. Nein, ich lasse das nicht zu. Ich vergebe. Nein, diese Gedanke lasse ich. Ich vergebe. Und plötzlich, von einem Tag auf dem anderen, ist diese Härte wie eine Rauchwolke weg gewesen. Dieses Berg war weg. Es funktioniert. Es funktioniert, aber der Herr hat uns keinen anderen Muster dazu, dass wir überhaupt dorthin kommen. Und es gibt so viel in die Gemeinde Gottes. Es gibt so viel in unserem Leben, wo wir Anstoß nehmen, wo wir unrecht behandelt werden. Diese Dinge sind echt, wo wir missbraucht worden sind, wo Leute unser Leben ruiniert haben. Es gibt ernsthafte Sachen, wo wir Unrecht erlitten haben. Aber dennoch ist Gottes Befehl der gleiche. Tu Buße und vergebe. Es gibt keinen anderen Weg. Du sollst deine Feinde lieben, du sollst sie segnen. Radikale Gedanken. Einen Senfkorn-Glauben versetzt einen riesigen, unbeweglichen Berg. Deine Feinde sollst du lieben, sollst du vergeben, sollst du segnen. Also wenn wir unseren Feinden gegenüber so sein sollen, wie viel mehr unsere Geschwister gegenüber? Wie viel mehr deine Ehefrau, deine Ehemann, deine Mutter, dein Vater? Wie viel mehr dein Bruder oder deine Schwester? Wie viel mehr die Jesus erlöst hat, die, wofür er gestorben ist, wie viel mehr die? Aber die sind die Leute, gegen wem wir die meisten Groll aufbauen lassen. Also, liebe Familie Gottes, liebe Brüder und Schwestern, jetzt sind wir alle diese komischen Leute, die Gott so liebt. Wir sind alle komisch und er hat uns alle lieb und wir haben einander lieb. Wenn wir es nur zulassen, haben wir einander so lieb. Und wir werden nie was tun wollen, das irgendjemanden, irgendeinen Bruder oder Schwester Schaden anfügt. Und wenn das so ist in deinem Geschäftsleben, dann ist das noch weiter zu tragen. Das ist noch weiter, einfach gemäß Gottes Wort, die Berge zu versetzen. Wärst du ausgeraubt, dann öffne dich. Verschließ dich nicht, geh nicht sofort vor Gericht. Herr, eine ist neben mir, der hat bereits mein Hemd, jetzt will er noch meine Jacke. Ja, gib ihm noch deine Schuhe dazu, sagt Jesus. Der dich missbrauchen will, dann gib ihm noch mehr. Es ist eine radikale Sache, es ist eine radikale Herausforderung für uns als Christen. Aber ich sage euch, nur wir haben diesen Vorrecht, anders zu reagieren als die Welt. Nur wir haben diese Versprechen Gottes, dass er mit uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Nur wir sind auf einen Weg zum Vater, auf der wir anders sein dürfen. So anders, dass die Welt sich wundert, dass sie einfach Kopf schüttelt und sagt, wie kannst du nur? Wie kannst du fröhlich sein mitten in so eine Katastrophe? Wie kannst du irgendwie weitermachen mitten in solche Schmerzen oder mit solche Schwierigkeiten oder was weiß ich? Oder Schicksalsschläge. Wie kannst du nur weitermachen bei so einem Verlust? Die Schmerzen, die wir ertragen, die sind echt. Das ist kein Spiel, wo ich sage, alles ist Friede, Freude und Eierkuchen. Ganz im Gegenteil. Die Situationen unseres Lebens sind echte Situationen. Wenn du mal in Konkurs gehst, ist das ein echter Schmerz. Wenn mal deine Ehe droht, kaputt zu gehen, wenn du mal einen Geliebten verlierst, wenn mal ein Unfall passiert, die sind echte Dinge. Wenn du missbraucht bist von einem, der wirklich böse ist, das sind echte Schmerzen, das sind echte Dinge. Aber wir als Christen haben das Vorrecht, da anders zu reagieren. Und gerade in diese anders reagieren, setzen wir diese Senfkorn ein. Das ist die Investition unseren Glauben. Und mit dieser Investition können wir jedes Berg versetzen. Investieren wir sie aber nicht, dann haben wir nur ein Senfkorn in der Hand. Versteht ihr? Wie war das mit dem Ei und mit dem Wort? Habt ihr das noch im Kopf? Wendet es an. Hat Jesus nicht gesagt zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dass du sehen wirst? Nicht erst will ich sehen und dann glaube ich es. Das ist die Welt. Sondern wir sagen, Herr, ich entscheide mich zu glauben. So war es auch, als ich wiedergeboren wurde. So war es auch bei dir, als du wiedergeboren wurdest. Als du Jesus aufgenommen hast, wenn du das heute zum ersten Mal machtest. Du hast dich entschieden zu glauben. Und jetzt siehst du Gottes Herrlichkeit zunehmend in deinem Leben. Amen. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Schlüssel. Aber wir dürfen es nicht vergessen. Wir dürfen es nicht erlauben, dass der Feind kommt und uns diesen Samen raubt. Halte das fest. Der Schlüssel ist, setze dein Senfkorn ein. Setze es ein bei dir ins Geschäft. Sei ehrlich, habe Integrität, lass dein Ja ein Ja sein. Sei klar, sei ehrlich, bleib dabei, auch wenn die ganzen Steuern dich töten. Dann soll die Regierung nicht nur seine Steuern haben, sondern die sollen noch eine Spende bekommen. Geh einen Schritt weiter. Setze deinen Glauben ein und setze Gottes Macht und Kraft und Gnade frei, dass er alles auf dich ausschütten kann. Ich möchte gerne den Angebot machen, wenn du hier bist, heute Abend, und du sagst, Mensch, ich brauche Hilfe, ich brauche Gebet, ich möchte bitte bete für mich, dass ich das tun kann, oder helf mir, oder wenn du nur jemanden mit jemandem beten willst, dass du jemanden vergeben kannst. Wenn du angesprochen worden bist und du sagst, Herr, das bin ich. Ich möchte das vor dir bekennen. Ich möchte weiterkommen in diese ganze Geschichte und ich brauche Gebet dazu. Dann möchte ich euch einladen, nach vorne zu kommen, nachdem wir hier abschließen und wir wollen für euch beten. Aber ich möchte das machen auf eine Art und Weise, die sich sehr bewährt hat. Wir haben oft Konferenzen, Heilung und Befreiung. Wir haben oft mit solchen Sachen zu tun, wo Hunderte von Menschen kommen, Hunderte. Und jeder will, dass ich für sie bete. Aber das ist nicht möglich. Und so haben wir gefunden, dass die Salbung des Herrn, der hier ist, auch verteilt werden kann. Und ich möchte nun die Brüder bitten, diejenigen, die bereit sind, für Leute zu beten, könnt ihr nach vorne kommen, bitte? Wenn jemand hier ist von den Mitarbeitern, kommt bitte mal nach vorne. Und wir machen das bewusst so. Ich würde für jeden Einzelnen beten, meine Hände auf seine Hände legen. Das ist biblisch. Durch Handauflegung fließt ein Segen Gottes. Durch Handauflegung will ich diese Salbung, die auf diese Versammlung ist. Ich habe keine besondere magische Kräfte, sondern es ist Jesus, der hier ist. Es ist seinen Heiligen Geist, der uns dienen will. Und er wirkt durch uns allen. Also bitte macht keine lange Schlange, nur dass ich für euch bete. Ich werde nichts mehr machen können als wir alle. Wenn ihr Gebet braucht, dann holt es euch dort, wo es möglich ist, okay? Und habt den Glauben. Nehme den Senfkorn und sagen, Herr, hier ist es. Und diese Geschwister, wir werden euch helfen, diese Berge zu versetzen.